Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blood, Sweat and Groove Podcast. Ich bin's wieder, Elias, und links neben mir sitzt der.
Ja, hier sitze ich jetzt, also Rohan. Mahlzeit allesamt und diesmal eine Premiere in dieser genau dritten Folge, weil wir hatten jetzt unser erstes Konzert in Köln, genauer gesagt in der Kantine, ach nee, die Kantine. Wir wollen ja alles schön gendern. Und ja, es war Earls Sweatshirt und ich glaube, Elias, du hast da ein bisschen was von zu berichten, weil das ist eher deine Richtung, ne?
Ja, da hast du recht. Also das erste Konzert, seit wir diesen Podcast hier gestartet haben. Und ja, genau, schon gesagt, in Köln, in Cologne. Und ja, genau, wo fangen wir da überhaupt an? Also ist wahrscheinlich das größte Konzert, auf dem wir waren. Waren die meisten Leute da. Größter Künstler natürlich auch. Und es war geil. Also natürlich etwas verspätet, aber das ist ja wie bei Konzerten eigentlich immer so. Also.
Oh, das war ja schon fast jenseits von irgendwas. Ich meine, wenn man sich so Guns N' Roses anguckt mit 2 Stunden Verspätung oder Madonna bringt das auch so. Also das war, ich habe jetzt auch gar nicht auf die Uhr geguckt. 1/4 Stunde, 20 Minuten?
Ja, circa. Also ja, also ich kann mich jetzt nicht beschweren. So. Für Konzert ist das noch gut. Für Konzert ist das pünktlich. Also, genau. Sweatshirt, ich glaube, ja, auch wieder so Mittelding. Nicht richtig bekannt, aber auch nicht richtig nicht bekannt. Und es waren viele Leute da, geschätzterweise 400 Leute. Bei den anderen waren es eher so 100, 200, würde ich jetzt mal schätzen. Und es war geil. Als erstes kam, nicht nur Sweatshirt. Es war noch Black Noise dabei. Der hat auch ein paar Songs für Sweatshirt produziert, besonders auf seinem Album Sick. Ausrufezeichen. Und ja, es ist circa, also als Black Noise reinkam, war es schon so 20 Minuten vorbei, circa. Und als dann Earl kam, war es so circa 21 Uhr, also 40 Minuten später circa, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ging es auch eigentlich direkt los. Also es gab jetzt nicht so viel Interaktion zwischen den Liedern, aber halt eher in den Liedern, würde ich sagen. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Brett nach Brett geschmettert.
Ja. Bett nach Bett, also schlimm war es ja auch nicht, oder? War es einfach schon müde?
Nee. Okay. Also genau. Und es war so eine Mischung, alte Songs, neue Songs. Und ja, willst du noch sagen?
Ja, also im Grunde genommen, ich bin ja hier eher so die Heavy-Metal-Fraktion. Und auf der Fahrt habe ich dann irgendwie, glaube ich, mal ein Lied gehört und bestimmt, wo wir uns ein paar Sachen angehört haben, immer mal zwischendurch was. Und ich muss einfach sagen, dass es einfach total cool war. Also sau sympathisch der Typ, auch sehr interaktiv in den Liedern mit dem Publikum. Und ich habe zuerst gedacht, ey, wow, was für ein Fuck-Sound die hier haben. Und dann habe ich mal hier diese Gehörschutzdinger dann irgendwie ins Publikum geworfen und danach ging das irgendwie. Also das eine, man sollte vielleicht sein Gehör schützen, aber man sollte auch gucken, dass die Dinger echt die Frequenzen durchlassen, weil ich habe gedacht, okay, mittelmäßig alles, habe die Dinger rausgenommen und danach war der Sound richtig, richtig geil.
Ja, also ich hatte die ganze Zeit drin, keine Ahnung, ich habe es für besser empfunden. Es kann sein, dass es durch diese Teile irgendwie mehr Bass reinkommt, weil das halt so ein bisschen dämpft und halt eher die niedrigeren Frequenzen durch, habe ich so das Gefühl so.
Es war eher so ein ekelhaftes Quietschen, was einen wirklich so richtig auf die Nüsse gegangen ist. Und ich habe gedacht, okay, wenn er jetzt noch länger spielt, willst du es aushalten? Also ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht können wir mal gucken, dass wir die Dinger mal testen, weil ja, ein bisschen Schutz ist gut, aber man will es ja auch vernünftig hören können.
Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt keine Probleme gehabt, so außer einmal so manche Frequenzen, okay, aber das finde ich, habe ich eigentlich ausgehalten. Also ja, es war cool, war natürlich viel Bass, so und auch so in Liedern, wo eigentlich jetzt nicht so viel Bass drin ist, ist auch mal krass, da Bass zu hören. Deswegen, ja, es ist was ganz anderes, so die live zu hören, ist so, ist einfach geiler. Ich weiß nicht, sollen wir sagen, welche Songs das waren? Weil vielleicht hören jetzt welche und die wollen nicht gespoilert werden.
Ja, also kannst du gerne sagen, weil im Endeffekt die Songs konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten. Also wäre jetzt eher schon dein Pate.
Genau, deswegen, ich wollte ja auch nennen, nur ich glaube, die Tour ist auch eh relativ vorbei. Also zumindest hier nicht in der Nähe von Deutschland ist das nächste Konzert, deswegen wird wahrscheinlich keiner, der zuhört, draufgehen. Deswegen, also wenn ihr zum Konzert geht und ihr nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr halt kurz vorspulen.
Ja gut, oder ihr hört euch den Podcast an und Earl ist wieder zu Hause in USA. Also what's the fact? Aber ich meine, kannst du mal kurz durchhauen, ist sicherlich mal interessant, was er so halt gespielt hatte.
Genau, also manche wollen das ja auch wissen, so. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, das zu wissen, nur viele wollen halt diesen Überraschungseffekt. Also, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber jetzt so vom Kopf her, East natürlich. Der Song ist sehr, ja, sehr bekannt für eine bestimmte Sache, und zwar dieses Sample. Molasses, altes Lied, also alt. Älteres Lied, sagen wir mal. So. On the Way, Azuka. Und ach so, ja, genau. Und viele Songs, die noch gar nicht released worden sind. Also unreleased Songs. Unveröffentlichte Songs. Das war auch cool. Besonders ein Song mit Benny X, der eigentlich was ganz andere Musik macht. Also war auch cool. Dann noch. Was war noch? Eigentlich. Boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Mann. Das war so ein paar Tage her. Aber ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, ja, die Songs, die ich eben genannt habe, dann genau Heat Check noch. Und ja, viele neue Songs, auch Sick, genau. Vision, genau, ja. Also waren noch mehr, aber ich kann mich jetzt nicht alle erinnern. Auf jeden Fall, das waren auf jeden Fall die Lieder. Und ich finde, die Lieder waren gut gepickt. Das sind so auch eigentlich so meine Favorites gewesen.
Ja, zwei Sachen haben mir halt nicht gefallen. Zugabe war nur ein Song. Und etwas, was ich eigentlich auf Konzerten noch nie hatte: Wir standen in der Zufahrt zum Scheißhaus. Du lachst. Zuerst hatten wir gedacht, okay, es waren noch sommerliche Temperaturen, Schwitzen. Die Leute gehen an einem vorbei, Fahrtwind und sowas kühlt ab. Und dann fing das Konzert an, alle gingen nach vorne und gefühlt die Hälfte ist nochmal an uns vorbeigelatscht, aber diesmal in einem dermaßen engen Korridor, dass ich, wer weiß, wie viele, ja, weiß ich nicht, Leberhaken gekriegt habe. Und da frage ich mich, hey, habt ihr kein Schließmuskel-Bodybuilding gemacht? Die sind alle aufs Klo gerannt. Teilweise so ein Zug von 10 Leuten, so tacker durch, tacker durch, tacker durch. Ne? Und dann, naja, klar, ich meine, wenn die fertig sind, wieder zurück, ne, an die Bar, wieder volllaufen lassen und dann auch. Also ehrlich gesagt, das ist mir noch nie passiert und da werden wir auch beim nächsten Konzert mal gucken, dass wir da echt den Weg zum Porzellandampfer, dass wir uns da nicht mehr hinstellen. Ja, es ist echt übelst gewesen. Ja, du lachst, der eine Fettsack hat mich da fast umgehauen. Ey.
Ja, das war richtig schlimm. Also, da waren so, am Anfang ging es ja noch so, aber als dann halt mehr Leute kamen und das halt immer enger wurde, dann waren da Platz für eine halbe Person gefühlt und dann musste jemand durch. Und dann, das hat schon ein bisschen was kaputt gemacht, weil besonders als ich dann angefangen habe zu filmen und so das Handy halt nach oben halten wollte. Wenn dann jemand kam, das war dann nicht mehr möglich, weil einfach zu wenig Platz war. Also da kam wirklich jeder Zweite, der da war, gefühlt durch, um aufs Klo zu gehen. Und ja, nicht nur das, wenn die wieder kamen, dann müssen die ja wieder zurück. Also das hat richtig hart genervt.
Naja gut, aber einen Vorteil hatte ich jetzt. Jetzt kann ich 50.000 Personen an ihren stinkenden Gerüchen erkennen. So wie die schwitzen, so whatever. Aber gut, ja, das war das Konzert. Und ja, letztes Mal hatten wir euch eine kleine Frage gestellt und auch eine kleine Umfrage auf Spotify gemacht. Welcher Gitarrist würden wir heute durchsprechen, das Album kommt gleich, der leider schon tot ist, der auch einer der besten Gitarristen ist und der eine sauteure Gitarre hatte. Nein, es war nicht The Black Strat, Pink Floyd, David Gilmour, die übrigens für genau schlappe 3,5 Millionen über den Tisch gegangen ist. Nein, wir reden heute von, jetzt sind wir aber ganz genau, Robert William Gary Moore. Und zwar das Album Wild Frontier aus dem Jahre 1987 von den Jungfrauen Records, nein, von Virgin Records. Und ja, ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, das erste Mal gehört, das Album, richtig?
Ich habe es das erste Mal gehört, genau. Generell das erste Album von ihm.
Okay, aber sonst hast du schon mal ein bisschen was von Gary Moore gehört oder ist das jetzt auch irgendwie nicht nur Virgin Records, sondern Virgin für dich?
Ja, ist ja aus einem Auto vielleicht mal so für ein paar Sekunden, aber ja, sonst eigentlich das erste Mal so. Das erste Mal, was ich meine.
Okay, gut. Und wie hat es dir gefallen? Weil eigentlich, ja, das kann man ja so ein kleines Resümee zurücknehmen, ist das schon eher so ein bisschen mehr kommerzieller Rock. Kein Hard Rock an sich, auch kein Blues, eher so ein bisschen kommerziell.
Ja, also mir hat es richtig gut gefallen. So. Also die Songs sind halt sehr ohrwurmhaftig. und deswegen hat es mir gefallen, auch wenn es kommerziell halt ist, was ich halt jetzt eher nicht so feier so. Also kommt halt drauf an so, aber eigentlich eher nicht so. Aber das Album, ja, war gut so. Kann ich nur empfehlen so.
Also du meinst sehr earwormig. Ja. Eigentlich traurige Geschichte. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur Story dazu. Eigentlich sollte ja Phil Lynott, eher Phil Paris Lynott, um jetzt genau zu bleiben, das Titellied singen, also Wild Frontier. Aber der Gute, ne, der wurde dann aus dem Spiel genommen, weil er natürlich vorher ewig und drei Tage und jahrelang durchgesoffen und die Drogen genommen hat und ja, irgendwann macht dein Körper nicht mehr mit, auch wenn man Phil Lynott heißt und bei Thin Lizzy irgendwie Bass gespielt hat und all sowas. Und was übrig blieb auf dem Album, Rückseite, ein kleiner Schriftzug for Phil. Und eigentlich sehr schade, das hätte sicherlich das Album noch aufgewertet, weil alte Freunde, die beiden, haben sehr lange auch bei Thin Lizzy gespielt und wer jetzt Thin Lizzy nicht unbedingt kennt, wird aber das Lied von den Whiskey in the Jar kennen, zumindest in der Version von Metallica. Und eigentlich ein altes Volkslied, das schon Gott und die Welt, ja vielleicht Gott nicht und die ganze Welt nicht, aber schon sehr viele irische Bands dann gecovert haben. Und dementsprechend ist dann Gary Moore als Gitarrist an sich und Sänger auf dem Album übrig geblieben.
Ja, ist halt schade, wenn sowas passiert immer. Ich sehe gerade, wie alt ist er geworden? Also Phil, nicht alt, so.
Von 49 bis 86, jetzt müsste man rechnen.
47.
49, ey, komm, ey, wir machen uns jetzt hier zum Horst mit der Scheißrechnerei. 37. Ne? Ja, ich habe 1986... 1940, 37 wäre er geworden. Ne? Ja. Ist er wirklich echt nur 37 geworden? Ich habe gedacht, der wäre älter.
Also das ist schon sehr, sehr jung, finde ich. Also was halt auch dann schade ist, dass Gary Moore auch gestorben ist. So. Das rechne ich jetzt nicht aus. Aber ja, so ist halt nichts mehr übrig so von dem, was drauf ist. Ne? Hat er das eigentlich alles selber produziert?
Ja.
Ja, okay. Also alles selber. 36? Ja. Ach so, ja gut. Das kommt halt drauf an, welcher Monat, ne?
Ja, genau. Aber hier hier sehen jetzt zwei davor und tun, als ob wir jetzt gerade in der zweiten Klasse rechnen gelernt haben. Nee, 36 ist er geworden. Gary Moore ist dann halt ein bisschen älter geworden. Das ist 48. 8?
59.
Ja, genau. Und danke. Ja, der ist dann auch irgendwann in Spanien gestorben. Man sagt dann im Herzinfarkt, das kann ich auch gut glauben. Allerdings hat er auch den flüssigen Drogen ja, sehr gut zugesprochen. Aber ich meine, was soll's? Es machen Künstler und Künstler machen es halt, ne?
Aber 59 ist halt auch noch nicht so sonderlich alt, so. Finde ich jetzt so. Also besser als 36.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, 59, das ist jetzt gerade mal aus der Pubertät raus. Aber ja, gut. Ich meine, der war natürlich seit, ich glaube, der hat, also die Biografie, das, da wollte ich jetzt eigentlich später drauf kommen, die eigentlich total scheiße ist, aber laut Biografie war der, glaube ich, seit dem 15. Lebensjahr Profimusiker und ist dann immer durch die Welt getourt und all sowas. Ne? Und wenn du natürlich als Musiker und, weiß ich nicht, Backstage-Partys mitmachst und dir alles reinknüppelt, was dir da irgendwie, ich werde jetzt nicht sagen, dass er es gemacht hat, aber wahrscheinlich einige Sachen ausprobiert, das zerrt natürlich daran. Ne? Und ja, dementsprechend war es dann irgendwann mit, was hast du gesagt, 59? Ja. Zu Ende. Leider.
Also könnte auch irgendwie 58 oder 60 sein. Es kommt drauf an, in welcher Monat halt. Aber ja, so um den Dreh halt. Ich finde, das ist nicht allzu.
Das ist nicht allzu alt. Nee, stimmt. Und ich muss sagen, als ich damals Gary Moore kennengelernt habe, also nicht in dem Sinne kennengelernt habe, sondern das erste Mal gehört. Das war dann auch ein Video mit Phil Lynott, ich glaube Out in the Fields. Absolut geil, die zwei. Und ja, das ist auch hier bei Wild Frontier. Es geht natürlich immer so ein bisschen um Krieg. Gary Moore ist ihre oder war ihre, genau wie Phil Lynott. Und die haben natürlich dann halt die ganze IRA-Scheiße mitgekriegt, die dann abgegangen ist. Und haben das natürlich auch in den ganzen Songs ja, verarbeitet. Und dementsprechend so einige Sachen sind dann halt auch auf Wild Frontier dann gelandet.
Ja. Also, ja. Was würdest du sagen? Du, wie findest du das Album? Ich glaube, du findest es gut, aber gehen wir ein bisschen tiefer in die Sache rein.
Ja, also so generell mag ich ja den Gary Moore schon und ich mag auch seine die Phrasierung des Ganzen, dass er halt innerhalb von Melodien einfach mal so einen Ton rauskickt und all sowas, finde ich auch sehr gut und generell gefällt mir das Album auch, obwohl ich einige andere habe, unter anderem We Want More, das ist so ein Doppel-Live-Album von ihm. Aber ich meine, Live-Alben machen wir uns nichts vor. Die sind immer besser, weil die rauer sind. Ne? Das heißt, Studioalben werden halt auch so ein bisschen schon ja, geglättet. Ne? Und was hast du natürlich bei den Live-Sachen nicht so?
Da muss ich jetzt leider nicht zustimmen. Ich finde, Studioalben sind besser als also Konzerte, würde ich sagen. Ist jetzt meine Meinung so. Ich finde so, okay, ja, muss man unterscheiden können, wenn du jetzt da warst, als das Live-Album da, also wirklich beim Konzert warst, dann ist das natürlich was anderes so, aber ich finde so Studioalben so, dass es perfekt ist, aber es kommt drauf an, wenn das so, ah, scheiße, es kommt einfach drauf an.
Ja, natürlich kommt es drauf an. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwas live präferiere oder Studioalben. Es ist einfach nur rauer, weil im Studio wird das Ding, weiß ich nicht, du nimmst eine Woche einen Song auf und du guckst, dass jeder Ton in jeder Taktart auf der Hundertstel Sekunde sitzt. Das machst du auf der Bühne nicht. Du rennst da rum, du schwitzt vor dich hin, du verspielst dich und ja, das ist im Grunde genommen, dass ein Album live zu spielen oder zu einem Konzert hinzugehen und zu erwarten, dass sich das genauso anhört wie auf CD oder im Stream oder auf Platte oder sowas, ist der absolute Schwachsinn. Ne? Und dementsprechend habe ich jetzt den roten Faden verloren. Nein, aber es ist trotzdem an sich schon eher so ein bisschen kommerziell, aber für mich auch vollkommen in Ordnung. Obwohl, und da hat er auch ja von den Kritikern, das kommt nur auf die Betonung drauf an, Schelte gekriegt, weil das ganze Album ist mit dem Drumcomputer eingespielt worden. 1988, Drum Computer. Das ist heute mit Drum Computer, hey, die Dinger, die haben die auf der Bühne. Das heißt, teilweise haben die Schlagzeuger auch Filz oder sonst irgendwas, die kommen dann auch, vom Band wollte ich jetzt gerade sagen, ne, aus der Konserve. Und damals wurde es ihm angekreidet. Auf der anderen Seite ist das Schlagzeug da auch, und vielleicht ist man da von anderen Leuten ein bisschen mehr verwöhnt, so ein bisschen zurückgenommen, finde ich. Oder was sagst du?
Ja, also ja, es ist schwer zu sagen. Also ich finde so, wenn es so perfekt ist, so ist es halt auch irgendwie so nicht so krass. Aber manche auch heute machen ja, spielen auch noch Sachen live ein, so. Natürlich kann man das dann auch quasi auf Takt wieder schieben, so, aber ich finde, machen auch nicht alle so, aber ich finde, wenn das noch so ein bisschen so unperfekt ist, ist es besser so. Man in vielen Szenarios so.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Gary Moore war oder irgendjemand anders. Die haben auf alle Fälle ein Album im Studio aufgenommen, beziehungsweise aus verschiedenen die Sachen zusammengestückelt. Und dann haben sie im Grunde genommen Publikum drunter gelegt, sodass sie es live anhört. Ne? Und muss man mögen. Also wenn, dann mache ich live. Und ziehe das natürlich logischerweise ein bisschen glatt. Also wenn ich da irgendwie die Feedbacks dann da reinhaue oder sowas, das muss auch nicht sein. Aber ansonsten, live's live, Studio ist Studio.
Ja, okay, gut. Da so Publikumsgeräusche runter zu nageln ist jetzt, finde ich, auch irgendwie ein bisschen, ja, naja, muss nicht sein. Ne? Also wenn, dann mach's live.
Ich will ein Kind von dir, Gary. Ich will ein Kind von dir.
Ja, es ist ja so lustig, wenn man da so Sachen da rein tut, die sonst nie jemand sagen würde, aber dann hört es sich so an, als würde es jemand im Publikum einfach so schreien. So, das wäre richtig lustig. Jetzt macht er wieder die Flasche auf und jetzt probiere ich wieder nicht zu lachen. Hat geklappt. Okay, sind wir fertig mit dem Album? Warte, ich lasse dich erstmal runterschlucken.
Ja, wir können ein bisschen, ich meine, ich hatte eben schon mal die Biografie von Gary Moore angesprochen, weil eigentlich mache ich das ganz gerne. Und das war dann, eines Tages sind wir dann halt in die Stadtbibliothek gelatscht und zufälligerweise ist mir die Biografie von Gary Moore in die Hände gefallen und gleichzeitig die von Rob Halford von Judas Priest. Ich habe logischerweise mit Gary Moore angefangen und ich fand das zum Kotzen langweilig. Aber wirklich, ich habe mich da Wochen durchgequält. Und ich bin echt ein Vielleser. Ich meine, so 30 Bücher im Jahr lese ich und so. Das ist jetzt auch im Rutsch durch. Aber das war, Gary Moore macht an dem Tag dies, Gary Moore macht an dem Tag das. Ne? Das ist jetzt nicht, er erzählt nicht die Geschichte. Und es war einfach nur so ein Staccato an Abhandlung. Vielleicht liegt es auch dabei, dass er Gary Moore nie kennengelernt hat. Und das ist eh schon mal immer ziemlich übel. Und dass Gary Moore zu dem Zeitpunkt, wo der Typ das geschrieben hat, schon tot war. Das heißt, er konnte das auch nur noch aus Erzählungen von Leuten, die Gary Moore kannten, schreiben. Und ja, und dazu muss man natürlich auch noch ein guter Biograf sein, das heißt also schreiben können. Und das konnte der Typ nicht. Danach kam Rob Halford dran und das habe ich verschlungen, weil das richtig gut geschrieben war, richtig spannend und ja, leider irgendwie wo auch, sorry, eine Enttäuschung. Wenn er das Buch, ich weiß nicht, das heißt auch glaube ich nur Gary Moore, in die Hände kommt, ja, lest es oder lest es nicht. Mir ist es ehrlich gesagt egal.
Also war das so, morgens frühstücken, mittags Mittagessen, Abendessen, so und dann repeat oder wie?
Ja, so ungefähr. Er hat natürlich noch Musik gemacht. Er hat auch immer erzählt, mit wem er Musik gemacht, warum er mit dem Musik gemacht hat, wie sie langsam so in den Beef kamen, wie sie sich dann richtig zugebieft haben, wie sie dann wieder auseinandergehen, wie der Beef sich aufgelöst hat. Ja, und Gary Moore hat natürlich mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengespielt. Und da kommt natürlich sehr, sehr viel zusammen. Und dann merkt ihr mal 1000, ich übertreibe es jetzt mal nicht, 1000 Namen und nee, no way. Also ich würde es nicht empfehlen. Ganz klar keine Leseempfehlung.de.
Okay, ihr habt's gehört. okay, machen wir mit dem nächsten Thema. Ja? Achso, ja. Okay, das ist alles live so. Ihr hört jeden Kack. Okay, machen wir weiter. Ja, nicht wortwörtlich gemeint. Wir machen weiter mit einer anderen Sache, die haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, aber die wollte ich noch ansprechen. Und zwar, wir reden heute so viel über Todes, tut mir eigentlich leid, aber Rich Homie Quan, wer ihn kennt, ist gestorben vor ca. 3-4 Tagen so. Ja, wo wir das, also wenn ihr das hört, dann so vor 1-2 Wochen auf jeden Fall. Anscheinend Überdosis, also beziehungsweise ihr kennt ja, wenn ihr viel Hip-Hop hört, beziehungsweise neue Musik hört, dann hört ihr viele Rappen über Percocet. Und anscheinend war eine mit anderen Substanzen gefüllt, die da eigentlich nicht drin sein sollten, so. Die Substanzen, die da drin sind, sind sowieso nicht gut, aber noch viel schlimmer. Meistens ist das Fentanyl, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie das jetzt bei ihm war. Auf jeden Fall ist er gestorben. Ich glaube, er ist 34 geworden, das heißt auch sehr, sehr jung. Und ja, schade. Also ich habe ihn jetzt nicht viel gehört. Ich glaube, viele kennen ihn von dem Zusammenhalt mit Young Thug. Der ist hat sehr, sehr viel mit ihm gemacht. Besonders den Song Lifestyle kennen viele wahrscheinlich.
Wann sagst du, ist er gestorben?
Bitte?
Wann ist er gestorben?
Ich glaube 6.7. Keine Ahnung, irgendwie so. Oder irgendwie 5. Auf jeden Fall Anfang September, glaube ich.
Das habe ich allerdings auch bei Wikipedia gesehen, aber jetzt irgendwie ist er nicht mehr drauf.
Okay. Komisch. Ja, also es wurde auch spekuliert, ob er wirklich tot ist, aber das wurde auf jeden Fall
Das wird erklären, warum er hier nicht drauf ist.
Ja, aber ich glaube, seine Familie hat auch was dazu gepostet, deswegen ich glaube, er ist tot.
So. Okay.
Also, falls jetzt die Folge draußen ist und das hat sich jetzt rausgestellt, dass er nicht tot ist, dann vergisst es natürlich, aber wir reden jetzt so von heute, 11.09. Ja, ist natürlich schade, ich habe ihn jetzt nicht sonderlich viel gehört, so, aber ist natürlich schon, hat Einfluss gehabt, so, muss man einfach sagen.
Okay, warst du jetzt mit deinem Kondolenzbericht fertig?
Ja. Achso, und auf Mamacita war nur noch von Travis Scott. Das sind so die bekanntesten Sachen, die er gemacht hat. So, heute ist er jetzt nicht mehr so bekannt, deswegen. Aber ist halt schade, ne?
Okay, jetzt versuchen wir wieder den Bogen noch ein bisschen zu kriegen, um die letzten Minuten noch mit Gary zu verbringen. Wir hatten euch ja nach der Gitarre gefragt und die Gitarre hatten wir ja gar nicht aufgelöst. Wir hatten ja nur David Gilmour gemacht. Und weißt du, wie die Gitarre heißt?
Keine Ahnung, aber auf jeden Fall.
Read the script.
Ja.
Lese das Script.
Gibson Agrini 1900.
Okay, nein, die Gitarre heißt Greeny. Und eigentlich.
Das ist eine Person.
Nee. Ja, aber mittlerweile hat das Ding schon fast ein Eigenleben bekommen. Nee, also eigentlich die Gitarre mit den meisten Spekulationen, wenn man das mal so guckt. Also Greeny ist ein 1959er Gibson Les Paul und ja, woher hat sie den Namen? Da, von Peter Green, der bei Fleetwood Mac gespielt hat. Der hat sich das Moped für 140 Pfund irgendwie wo in England gekauft und ja, im Grunde genommen eine ganz normale Les Paul, bis er das Teil irgendwann mal zu einem, wie heißen die Dinger, Gitarrentechniker gegeben hat. Und der hat irgendwie die Polarität des Humbuckers, des Hals-Humbuckers gedreht, weil er falsch eingebaut hat. Das Ganze nennt sich so Out-of-Phase-Klang. Und ja, und danach ist es halt abgegangen. Ne? Danach fand jeder die Gitarre geil. Und Übrigens auch in der Gary Moore-Biografie stand nach drin, wie Gary die Gitarre von Peter Green gekauft hat, auch zum gleichen Preis, also 140 Pfund. Ne? Und Peter Green konnte wahrscheinlich nichts mit Inflation anfangen, das hätte er nämlich einen satten Verlust gemacht. Und ja, Gary Moore hat die Gitarre auch benutzt. Also das heißt, wenn ihr mal irgendwelche Videos seht, wo er so eine honiggelbe Les Paul spielt, dann wird es also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Greeny. Und ja, dann war ja Gary Moore tot. Und Greeny war praktisch weise.
Ja. ja, Fleetwood Mac auch geil. Sprechen wir safe auch irgendwann mal drüber. Ja. Bestimmt eine geile Gitarre. Ich habe sie selber noch nicht mal gesehen. Also, ich kann nicht drüber reden.
Nun lasset mich die Geschichte zu Ende erzählen, dann werde ich dir sagen, wo du die Gitarre noch sehen kannst. So.
Google.
Nicht bei Google, ja klar, na, Google auch. Nein. Also, Gary Moore war tot und irgendwie wo ist dann ein anonymer Sammler auf den Plan getreten, der das Ding wohl für roundabout 750.000 bis 1,2 Millionen Euro gekauft haben soll. Ja, bei der geringen Spanne von 750.000 zu 1,2 Millionen kann man davon ausgehen, dass es stimmt. Ja, nichtsdestotrotz geht die Geschichte weiter. In irgendeinem dubiosen Zimmer, in einem irgendwie dubiosen Hotel, das nie benannt wurde, tauchte dann dieser Sammler auf, das war das Jahr 2014, und hat niemanden geringeren als Kirk Hammett die Gitarre vorgestellt. Er hat das natürlich das Ding in die Pfoten gekriegt und mehr oder weniger gekauft. Von einigen, ich glaube Jimmy Page war das, er hat nur gesagt, ey Alter, kauf das Ding. Was Geiles kriegst du nie wieder in die Pfoten. Und ja, hat er auch gemacht. Und man munkelt für 2 Millionen. Ich habe ein Interview gesehen mit Kirk Hammett, der hat das natürlich dementiert. Und wie wir wissen, sind die Menti eigentlich versteckte Bejahungen. Also kann gut möglich sein, dass der Typ 2 Millionen für die Gitarre, die einmal 140 Pfund gekostet hat, auf den Tisch gelegt hat. So, und jetzt kommt zu deiner Frage, das Ding hast du noch nie gesehen. Guck dir mal ältere, ab 2014 logischerweise bis heute Videos von Metallica an, wo du dann wirklich eine honigfarbene Les Paul siehst, und das kannst du wunderbar bei Kirk Hammett erkennen, weil der hat ja sonst immer nur diese Motto-Gitarren mit Zombies, Oja-Brettern und all sowas. Und der spielt das Ding live auf Tour und auf Bühne. Der nudelt das wirklich durch. Und wenn du mal Nahaufnahmen von dieser Gitarre siehst, die ist runtergerockt bis zum geht nicht mehr. Ne? Und ja, natürlich, man lässt sich mal wieder ein bisschen aufpolieren und all sowas. Aber das Ding ist heute noch, nach all der Zeit und mit den all den Kosten, was das Ding gekostet hat, auch noch ja, im Einsatz. Aber da die meisten von uns, ich glaube, wir eingeschlossen oder was, sind wir das, keine 2 Millionen für eine Gitarre ausgeben würden?
Nee. Wenn ich vielleicht 1 Million hätte, dann könnte ich es mir überlegen.
Also ganz ehrlich, wenn ich nur 1 Million hätte, würde ich es nicht machen, wenn ich jetzt sage. Also man muss es wirklich wollen. Aber ich meine, der Markt, der ist ja, na, der hat auch erkannt, dass Green in der letzten Zeit auch wieder mal öfters irgendwie zugegen war. Dann hat Gibson und die Billigfirma oder der Billigableger von Gibson Epiphone haben natürlich dann halt auch Greeny Replikas rausgebracht. Ja, ich habe dann mal nachgeguckt und ich muss jetzt keine Werbung einblenden, aber ich habe bei Music Store, ich habe jetzt bei Music Store nachgeguckt, also die Gibson-Variante kostet 3.300 Euro und die Epiphone 1.600. Ist auch noch viel Geld für ein Stück Holz.
Die Gitarre, ne? Wo Gibson die? Verstehst du?
Die Gibson überall, wo Gitarre dran steht, ey. Meine Herren, das ist aber echt ein hohler Witz, ey.
Ja, Leute, ihr müsst euch drauf einstellen. Also die Witze, die ich zum Beispiel bringe, sind extremst
für den Arsch.
Die sind unlustig, ja. Aber die sind halt unlustig. sind aber auch lustig, weil sie unlustig sind, verstehst du?
Ja, das ist so. Also das ist total dieser objektiv ganzen Anti-Witze. Objektiv nicht, aber das sind solche Anti-Witze. Gut, haben wir noch was zum Album zu sagen?
Ja, ich würde ganz gerne mal auf ein paar Songs eingehen. Oder auf meinen Lieblingssong erstmal.
Tu das.
Okay.
Zack, zack.
Warte mal. Was würdest du sagen, oder was denkst du, ist mein Lieblingssong auf dem Album? Was würdest du so schätzen?
Take a little time.
Nee, ich gebe dir noch einen Versuch.
Take a little time. Okay, okay.
Es ist, glaube ich, nicht das, was du denken wirst. Willst du noch einmal?
Ja, ich will
gessen?
Noch einmal. Ich will noch einmal essen. Nein, ich
gessen.
Noch, gessen.
Gessen.
Ja, ja. Gut. Thunder Rising.
Nee, es ist tatsächlich das Instrumental, The Loner. Oh. Ich fand es am geilsten. So. Und ich finde, er hat auf dem Song, jetzt habe ich mir aus dem geschummt, richtig gut Gitarre gespielt. Also ich fand, also das war schon, hat was so. War so das für sich so ein Song so. Fand ich ja am geilsten. Auch wenn ich finde, dass er gut singen kann und die anderen Songs auch richtig gut sind. Aber ich finde, er hat mich am meisten gecatcht.
Also ich habe jetzt im Moment eine absolute Lücke, weil logischerweise, wir erzählen euch das ja alles nicht so aus der Hüfte und ich habe das vorher so ein bisschen gescriptet. Jetzt steht hier bei The Loner, das ist ein Instrumental, super, das haben wir rausgehört, das hast du auch gerade gesagt. Und jetzt steht der Max Middleton Keyboarder. Ich glaube, entweder hat er das alleine oder zusammen mit Gary Moore komponiert. Aber ja, das ist schon... es ist aber auch mutig, auf einer CD, auf einer Platte Instrumental zu bringen. Jetzt machen wir ein kleines, wir machen noch ein kleines Rätsel mit dir. Welche Band hat, das machen sie heute, glaube ich, so gut wie nicht mehr oder ab und zu nochmal, welche Band hat immer Instrumentals auf ihren Alben gehabt?
Also wenn die ein Album released haben, haben die auch immer die Instrumentals released?
Nee. Auf dem Album war immer ein Instrumental drauf.
Ach so, okay. Okay, lass mich mal nachdenken. Also, das ist schwer. Das ist schwer zu sagen. Also, das Erste, was ich jetzt sagen würde, ist Pink Floyd.
Nein. Es heißt, es ist also eine Metal-Band.
Ah, okay. Dann lass mich überlegen.
Wir können ja Stadt, Land, Fluss spielen.
Stadt, Land, Fluss?
Ja, genau. Du sagst Start und ich fange an. So, sag mal Start und Stopp.
Also.
Wie man bei Stadt, Land, Fluss spielt, bis man den Buchstaben raus hat.
Ach so. Hä?
Mach es einfach. Jetzt.
A, B, C.
Nein, mach. Sag du Start.
Start.
Okay. Und dann sag Stopp.
Stopp.
Der Buchstabe ist M. Überleg mal eine Band mit M.
Ja, Metallica.
Genau.
Das wollte ich sogar sagen.
Ah.
Aber ich wusste nicht. Aber wirklich auf jedem Album?
Also zumindest auf den ersten dreien. Also eins kennst du bestimmt, das ist Orion.
Ja, ich kenne alle wahrscheinlich. Alle von den ersten dreien.
Ja, okay. Okay, also jetzt sind wir dafür. The Loner ist dein Favorite auf der Platte.
Jo, ist mein Favorite. Und warum? ist schwer zu sagen, weil es ist vom Instrumenten und von der Verlauf des Songs so, ich finde der Song, wie sagt man das? Da hat so alle Punkte abgehakt, so der, außer natürlich das Singen, aber ich finde so vom Anfang bis Ende hat der so einen guten Flow gehabt, dass man so sagt, okay, der Song ist zu Ende und ich habe so alles gehört, was ich mir auch so gehofft habe von einem Song, der so instrumental ist. So.
Also ganz instrumental war er nicht. Es gab zweimal ein drinne. Hast du gehört?
Ja, okay. Ja, okay, aber trotzdem so. Also so Bands wie, okay, das ist jetzt ganz andere Musik, aber vielleicht kennt ihr die Band Godspeed You Black Emperor, die machen nur Instrumentals und die finde ich auch richtig geil. Die sind halt dann immer auch 20 Minuten lang, aber ja, also ich sage jetzt nicht, dass der Loner perfekt ist so, aber Ich finde, der Song hat mir am meisten gefallen, so von den Instrumenten so. Und ich fand jetzt, den Song kann man halt so durchhören und du bist halt jedes Mal, ja, findest halt immer jedes Mal positiv. So Songs mit Gesang, so manchmal, die, wenn man die tausendmal hört, dann, ja, dann so, dann hört man die nicht mehr, weil die einfach einen auf den Sack gehen. Aber so Instrumentals, ja, das sind halt so Songs, die sind jedes Mal, wenn man sie hört, überraschen die sich so ein bisschen, so, weil du jedes Mal denkst, okay, gut gemacht, so.
Sing nicht nochmal. Okay, jetzt rat mal, welcher mein Lieblingssong ist.
Okay, ich glaube, ich sag mal, take a little time.
Du musst mir nicht alles nachmachen, aber ich sage ganz klar, damit liegst du genau falsch.
Nee, ich habe so gedacht, so, okay, ich habe ja eben dich raten lassen und du hast als erstes geschätzt, take a little time und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das ja dein Lieblingssong und du dachtest so, verstehst du?
Uiuiui, das ist aber jetzt hier aber Bodenpsychologie, ne?
Das ist
Aber
progressives Denken.
progressives Denken. Bist aber nicht weit gekommen. Nein, das war's nicht. Komm,
Okay.
einmal hast du noch.
Okay. Stranger in the Darkness.
Möchtest du noch mal?
Okay, ich sag nochmal. Wild Frontier, Title Track.
Nein, soll ich auflösen?
Nein, Thunder Rising.
Ja, du musst das nicht alles von oben nach unten durchlesen.
Okay.
Irgendwann kriegst du es hin. Also.
Friday on my mind.
Nein.
Over the hills and far away.
Nein.
Mann, The Loner.
Nein.
Das habe ich noch nicht gesagt. Johnny Boy.
Ja. Ja, nee, jetzt ist immer wirklich, das ist.
Wow.
Ja, wow, ne?
Das ist den
Geil.
Song, den ich letztens
Mensch,
genannt habe.
du bist auch geil. So nur 8 Titel durchgeraten und schon passt das. Nein, aber Johnny Boy ist eine Ballade. Sehr traurig, logischerweise, sonst wäre es keine Ballade. Und ja, er ist wirklich Johnny Boy verleinet, weil die waren ja so dermaßen befreundet. Und ich habe auch das Internet jetzt durchsucht. Ich habe es ChatGPT nicht gefragt, aber ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob Johnny Boy wirklich die Widmung an verleinet war. Und macht aber trotzdem nichts. Das Ding ist, ja, man fühlt sich wirklich wie so ein Flug über die Wicklow Mountains mit dem Wind über die irische Landschaft.
Ja, ich kann verstehen, dass du den Song am meisten magst, weil der ist halt, der sticht halt raus so. Und das ist auch etwas, was immer, was ist, wenn jetzt ein Song extremst raussticht so und der halt auch gut ist, dann ist es halt auch meistens so ein Song, der vielleicht eher, den man vielleicht eher so mag, weil zum Beispiel The Loner auch, das ist ein Instrumental und ich finde, bester Song. So, wenn du jetzt 10 Songs hast auf dem Album, die sich alle gleich anhören und es gibt einen Song, der sich etwas anders anhört, dann würde ich den Song, der sich anders anhört, schon ein bisschen bevorzugen. So. Also kommt halt auch wieder drauf an, wenn er jetzt Kacke ist und sich anders anhört, dann ist es egal, aber so, verstehst du, was ich meine?
Voll und ganz, nein.
Aber
Nein, also ich mag es auch, wenn es sehr emotional wird und man so vielleicht so ein bisschen Pipi in den Augen kriegt. Das ist auch, und gerade auch Gary Moore, der kann natürlich auch mit einer Gitarre Geschichten erzählen, der lässt Geschichten. Ge und bitte?
sehr harsche Töne.
Harsche Töne. Und ja, sehr, sehr tragend und alles. Ja, ich glaube, wir haben sehr viel über Gary Moore erzählt, ein wenig was über das Album. Wir haben auch erzählt, wo man sich hinstellen soll, wenn man nicht unbedingt die ganze Klo-Meute abkriegen will. Und ja, sollen wir verraten, was wir das nächste Mal machen?
Ja.
Okay, dann überlegt er was schnell. Ich habe es mir nämlich noch nicht überlegt.
Ich habe es mir schon überlegt, mein nächstes Album. Soll ich sagen?
Hau raus.
Soll ich?
Ja.
Okay. Pray for Paris von Westside Gunn.
Super, jetzt haben wir beide stumm geschaltet. Er hört sich an wie so eine scheiß Online-Konferenz, wo keiner ihn versteht. Westside Gunn, ja, okay. Also wir hören ja öfters mal Westside Gunn im Auto. Mal gucken, ob ich davon was wiedererkenne.
Ja, also Westside Gunn, einer meiner Lieblingsrapper oder beziehungsweise einer meiner Lieblings-Hip-Hop-Künstler.
Jo, dann würde ich sagen, kratzt euch das schon mal in den Kalender. Alle zwei Donnerstage, also jeden zweiten Richtig. Donnerstag, also zweimal im Monat. Oder wir haben ja bewiesen, dass wir eigentlich gar nicht rechnen können. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viele Podcasts dann im 24 müssen das sein. 24 im Jahr, ne? Und schaut in die Metatext nach. Haut euch den Linktree rein und ich glaube, wir werden auch auf der Webseite so ein paar Konzertbilder von Earl Sweatshirt noch ein bisschen zeigen. Videos machen wir jetzt nicht, weil wir wahrscheinlich mit allen und jedem Ärger bekommen. Und ja, ich würde sagen, das war's für die Woche.
Ja, also was ich noch sagen wollte, Songs, die rausstechen, natürlich was Krasses. Und es kommt auch darauf an, was ihr so eher mögt, wenn ihr eher traurige Lieder mögt. Ne? Aber egal. Wollte ich nur nochmal klarstellen. Okay, Leute, das war's.
Alles klar.
Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Blood, Sweat and Groove. Und habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt fängt es genau an zu regnen.
Jo, perfekt. Alles klar.
Perfekt. Danke, Regen.
Wir hören uns dann. Ne? Bis dann. Tschüssi.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Bye. Blood, Sweat and Groove. Ciao.